Die Menschen, die gerne irgendwie überdurchschnittlich viel arbeiten, haben so ein Selbstbild, was irgendwie sowas von, ich bin unkaputtbar, ich habe keine Grenzen, ich schaffe doch alles, leg mir noch die 112. Aufgabe hin, ich schaffe die auch noch. Wir können sehr leicht Ja sagen zu weiteren Aufgaben. Und da wird natürlich dieses, ich nehme eigentlich immer mehr auf meine Schultern, dann gerne mal zu, dann doch zu einer Überforderung, die ich mir dann aber nicht so eingestehe.
Markt und Mittelstand. Der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Heute besprechen wir ein Thema, unter dem immer mehr Führungskräfte leiden. Und damit meinen wir diese 3,1 Millionen Menschen, ungefähr 2 Millionen davon hierzulande im Mittelstand tätig, die ja Menschen führen. Und so weiter. Also, wir reden über Self-Care, über Strategien für mehr Krisenfestigkeit und irgendwie wissen wir viele Dinge, glaube ich, die wir gleich besprechen werden mit meiner Expertin dazu. Aber wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen und dass es nicht einfach ist, zeigen die Zahlen, denn immer mehr Managerinnen und Manager leiden unter physischen, aber vor allem auch psychischen Krankheiten. Der Job ist anstrengender geworden, platt gesagt. Was kann man dagegen tun? Das erforscht und berät Kara Pienka seit vielen Jahren, auch mit ihrer Agentur. Darüber sprechen wir jetzt im Detail. Grüße Sie. Hallo.
Hallo, Herr Giersch.
Erstmal Glückwünsche zu einem großartigen Buch. Self-Care heißt es, wie ich finde.
Dankeschön.
Und damit natürlich auch ein bisschen verbunden, wie kam es dazu? Und naja, also die Hauptfrage natürlich, was machen Sie? Warum treibt Sie dieses Thema so um?
Ja, ich bin, bin 55 Jahre alt, bin jetzt schon über 25 Jahre im Coaching, habe also gestartet mit klassischem Business Coaching und habe seitdem sozusagen Kontakt mit Führungskräften und Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen. Und das hat alles so seine Entwicklung gehabt, aber verstärkt in den letzten 10 Jahren ist mir halt aufgefallen, dass egal mit wem ich charakterlich zu tun hatte, das Thema Umgang mit der eigenen Energie, mit dem eigenen Wohlbefinden immer wieder ein Thema war. Einige vielleicht auch, weil sie Angst vor einem Burnout hatten oder auch leider schon Erlebnisse damit. Andere, weil sie psychosomatische Beschwerden haben, permanent Kopfschmerzen, obwohl nichts zu finden ist, oder Rückenschmerzen. Und das hat mich sensibilisiert für das Thema. Und ich habe mich dann mal umgeguckt, ob es Health Coaching eigentlich tatsächlich so im deutschsprachigen Raum gibt. Und das gab es so in dem Sinne, wie ich es gerne verstehen möchte, noch nicht. Und ich habe mich dann mit meiner Kollegin und Mitinhaberin, Frau Dr. Bataille, eine Medizinerin und Health Coach, zusammengetan. Und wir haben ein Institut gegründet, das Inhesa-Institut. Wir sitzen in Berlin und in Zürich. Und wir begleiten Menschen zu einem gesünderen Lebensstil, zu einem gesünderen Arbeitsstil. Wir qualifizieren Führungskräfte, machen Führungskräfteprogramme. Und alles, was das Thema Gesundheit angeht, gesünder sich fühlen, sich mehr in Wohlbefinden fühlen, das ist ja unser Schwerpunkt. Und das Ganze auf eine unesoterische und sehr pragmatische Art und Weise. Medizin trifft Coaching ist unser Slogan.
Das merkt man in Ihrem Buch, an Ihnen persönlich, aber auch das mit dem pragmatisch und so weiter. Ist bei dem Thema ja nicht ganz so easy. Machen Männer da mehr mit als früher, wenn ich das mal so platt fragen darf? Also man legt sich auch ein bisschen auf die Couch, ne?
Man legt sich auf die Couch, beziehungsweise ich glaube, ich hoffe, dass wir das sehr pragmatisch und nahbar angehen. Wir kommen von unserem Coaching-Stil aus dem Sportcoaching. Das heißt also, wir kommen nicht eben aus irgendwelchen sehr abgefahrenen Szenen, sondern eben aus dem Leistungskontext. Und da können sehr viele Männer zum Glück auch anknüpfen und natürlich Frauen sowieso. Also insofern, das Thema haben wir, glaube ich, für alle gut aufgestellt.
Firmengröße, gibt es da Muster? Sind das alles die DAX-Konzerne, die großen, oder kommen auch immer mehr Mittelständler auf den Trichter?
Wir haben tatsächlich zum Glück alles, also wirklich vom Großkonzern bis zum kleinen Kleinstunternehmen bis zu schönen Mittelständlern aus allen möglichen Branchen auch tatsächlich, ob das Energiebranche, Rechtsbranche, medizinische Branche. Also wir sind tatsächlich sehr, sehr breit, was ich sehr liebe, weil ich die Abwechslung liebe. Und gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, immer wenn Menschen arbeiten, gibt es den Faktor Mensch und der ist tatsächlich auch irgendwo immer sehr ähnlich.
Einige Sachen ähneln sich, aber gibt es denn eine Branche, wo Sie besonders viel zu tun haben gerade? Vielleicht, keine Ahnung, in der Logik würde ich sagen, vielleicht die Autobranche, weil es da so kriselt, oder ist
Genau.
das Quatsch?
Nee, ist kein Quatsch. Also tatsächlich die Branche, tatsächlich, also alle Branchen, wo es auch tatsächlich schwierig ist, entweder Leute zu finden, wo einen hohen Krankenstand auch haben oder wo ein großer wirtschaftlicher Druck ist oder Transformationsdruck. Und da öffnet sich das Ganze, weil das ja fast eigentlich jede Branche schon wieder betrifft.
Das führt zu der logischen Nachfrage, was sind denn die Gründe, warum es, naja, an Selbstfürsorge, warum es kein, naja, Selbstläufer ist, für Selbstfürsorge zu suchen, sagen wir es mal so. Also, was sind Gründe, warum es Managerinnen und Managern nicht immer optimal geht?
Also, warum es ihnen nicht optimal geht, ist, glaube ich, oft damit verknüpft, dass wir ein Selbstbild entwickelt haben in unserem Wirtschaftssystem, was sehr viel damit zu tun hat, irgendwie so ein Dauerfunktionierer oder so eine Superheldin oder ein Superheld zu sein. Wir haben alle so ein bisschen, also wir gern und Vielleistende, wie ich uns gerne nenne, also die Menschen, die gerne irgendwie überdurchschnittlich viel arbeiten, haben so ein Selbstbild, was irgendwie sowas von, ich bin unkaputtbar, ich habe keine Grenzen, ich schaffe doch alles, leg mir noch die 112. Aufgabe hin, ich schaffe die auch noch. Das ist sozusagen fast der Erstimpuls, den wir haben. Also wir können sehr leicht Ja sagen zu weiteren Aufgaben. Und in der Zeit, in der wir jetzt natürlich sind, wo, naja, wir sprechen eben von Polykrisen, wir sprechen aber auch von Transformationsdruck, wir sprechen von einer Beschleunigung der Zeiten und der Wirtschaftszyklen, da wird natürlich dieses, ich nehme eigentlich immer mehr auf meine Schultern, dann gerne mal dann doch zu einer Überforderung, die ich mir dann aber nicht so eingestehe. Und dann tatsächlich komme ich schon mal in Schieflagen.
Ich finde das ja auch an einer Stelle fast erstaunlich. Also klar, es ist alles komplexer geworden, Druck nimmt zu, das ist nicht erstaunlich. Aber Führungskräfte, da reden wir ja von ungefähr 2 Millionen im Mittelstand jetzt alleine. Das sind ja jetzt nicht nur die Top-Manager und alle sagen ja, von denen gibt es eigentlich immer weniger. Und eigentlich könnten die sich ja relativ sicher sein in ihrer Rolle. Und eigentlich könnten die ja auch mal Stopp rufen und dann nochmal sagen, Leute, hier geht es auch um meine Gesundheit und wenn ich hier nicht kündigen soll, dann seid mal ein bisschen netter zu mir und ich sage auch mal nein. Aber es tun offenbar immer weniger, weil sie doch dem Unternehmen so verbunden sind, weil die Aufgaben so viele sind.
Ja, und eben tatsächlich dieser Anspruch, den man, glaube ich, gerne mal auch selbst hat. Vielleicht auch die Unfähigkeit, so eine Grenze auch für sich mal überhaupt zuzulassen. Also wir nennen das fachlich, heißt das Stichwort Empathie. Also nicht Empathie, sondern Empathie, schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Und das ist eine relativ junge Forschung, die ist knapp 10 Jahre alt. Und da ist einer Therapeutin aufgefallen, einer Forscherin, dass eben die Menschen sich sehr viel leichter tun, sich in andere Menschen reinzuversetzen, als wenn sie ganz konkret gefragt werden, was eigentlich mit ihnen selbst los ist. Also die Fähigkeit, mit sich selbst in Kontakt zu treten oder bei sich selbst einzuchecken, nenne ich so ein bisschen sportlicher, das ist tatsächlich also sehr vielen Menschen gar nicht so leicht möglich. Und das ist natürlich ein Grund, wenn ich meine Grenzen vielleicht gar nicht so gut wahrnehme, dass ich sie dann auch gar nicht setze. Und da muss mir das gar niemand von außen unbedingt groß abverlangen, sondern dann mache ich mich selbst dann auch gerne, lege ich mich dann da so ins Geschirr der Selbstausbeutung im schlimmsten Falle.
Und im Sport haben wir das ja schon seit Jahren. Also wenn man früher in den 70ern mal so einen Fußballer am Spiel fragte, wie fühlst du dich? Der hätte ja gesagt, hä? Was ist mit dir
Eins
los
zu null.
heute? Genau, also heute sagen das ganz viele und werden auch viel nach ihren Gefühlen befragt, so im Sport. Wir haben ja auch Zverev-Tennisprofi, ganz berühmter Fall jetzt gerade auch, der ja auch das öffentlich machte, gerade in so einem Sport wie
Diabetes, ne?
Tennis. Hätte es vor 10 Jahren wahrscheinlich so auch nicht zwingend gegeben. Aber warum ist das in der Unternehmenswelt oft noch hinten dran? Das ist komisch, oder?
Ich finde das auch, weil die Zahlen der Möglichkeiten, die an dem Thema Selbstfürsorge und auch gesunde Führung dranhängen, die sind so frappant eindeutig positiv. Also, dass es eben nicht nur ein nice to have vielleicht für die eigene Lebensqualität geht, sondern es geht hier ganz, ganz klar auch um wirtschaftliche Relevanz. Also, es gibt eine St. Gallner Studie, die eben sagt, wenn wir so 10, 11 Führungskräfte dazu bringen, gut für sich zu sorgen und dann entsprechend auch als Vorbilder für ihre Teams da zu sein und mit entsprechenden Mitarbeitenden gut umgehen, dann erwirtschaften die oder sparen die eine Viertelmillion Euro im Jahr. Also das ist natürlich echt irgendwie auch so eine Größe, wo die ist weit entfernt von Selfcare, ist irgendwie ein Schaumbad und ein Glückstee oder so, sondern das ist ja wirklich ein relevanter Faktor. Und insofern wundert es mich auch, aber wenn wir es eben mit der größeren Perspektive anschauen, aus welchen Arbeitsverständnissen wir kommen, nämlich dieses Mechanistische, dieses ich halte durch, ich bin wie eine Maschine, das sitzt doch sehr, sehr tief und ich finde, da hat sich wunderbar schon vieles getan. Wir sind auf einem guten Weg und es ist aber auch noch eine Strecke zu gehen, sehe ich so.
Ich muss gerade an ein Buch denken, Sisyphos im Maschinenraum von einer Technikhistorikerin, aber auch rezensiert, steht auch auf unserer Seite, auch im Video. Großartiges Buch, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber
Nein, leider noch nicht, aber ich werde
dieses
es mir
Erlesen,
anschauen.
also das passt wirklich genau da rein, weil es geht immer unser Verhältnis auch zu Maschinen, die Fehlbarkeit des Menschen anzuerkennen, unsere Grenzen anzuerkennen, die Maschinen füllen sie aus. Jetzt merken wir plötzlich auch an der KI, die ist ja auch fehlbar. Und Sisyphos ist eben der versucht, irgendwie diese Perfektion zu erreichen, mit Maschine, ohne Maschine und immer scheitern muss. Gibt andere Wege und darüber sprechen wir jetzt auch. Also, Sie haben Strategien. Ich glaube, 7 an der Zahl ist eine schöne Zahl, so bringt auch Glück hier, das heißt es zumindest bei uns. Die werden wir jetzt nicht alle in extenso hier durchgehen, man soll ja auch noch ihr Buch lesen, aber so ein paar vielleicht. Erste Strategie: Haltung statt Charakter. Wissen Sie noch, was Sie da geschrieben haben?
Ich denke schon. Ja, was ich würde vielleicht das kurz erläutern, was ist mir aufgefallen in meinen Gesprächen, die ich geführt habe mit Führungskräften und Geschäftsführenden. Mir ist aufgefallen, dass Menschen die viel Verantwortung tragen, gerne eben diesen hohen Anspruch an sich verkörpern. Und wenn sie denn mal auch an Grenzen stoßen, bei mir ist es dann oft, dass eben auch wirklich körperliche Symptome auftreten, dass man irgendwelche Schmerzen hat oder Unwohlsein, dann ist mir aufgefallen, dass diese Menschen, ich nehme mich da ja gar nicht aus, aber mit einer unglaublichen Strenge und Härte über sich und diese Symptome sprechen. Da macht mein Körper schon wieder nicht mit. Da habe ich jetzt schon wieder diesen blöden Kopfschmerz. Dann hauen die sich manchmal sogar gegen die Körperteile. Und das war mit eine Beobachtung, die mich nochmal dazu gebracht hat, zu gucken, so in welcher Haltung begegnen wir uns eigentlich selbst. Und da sind mir halt zwei Haltungen, so kann man ganz gut unterscheiden. Das eine ist so eine Haltung, wo ich wirklich sehr gut mit mir verbunden bin, wo ich mit mir umgehe wie mit einem lieben Freund, wo ich wohlwollend bin, großzügig, wo ich auch hinhöre und zuhöre, wo ich mich selbst ernst nehme auf gut Deutsch. Und es gibt aber diese Strenge, diese abwertende Art, mit sich umzugehen. Da ist auch meistens so ein Drama mit drin, irgendwie, oh, wenn das jetzt nicht aufhört mit den Schmerzen, kann ich nie wieder arbeiten oder irgendwie sowas. Und das nenne ich Drama Self im Buch. Und diese Haltungen sind normal. Denn das eine ist sozusagen eine Stresshaltung, die ist induziert, wenn ich eben unter Druck komme, dann fängt mein Mindset an, sozusagen mich in diese Haltung zu entführen. Und ja, Selbstfürsorge heißt, dass ich das überhaupt für mich mal erkenne, dass alles, was in meinem Denk- und Fühlapparat abgeht, nicht unbedingt immer so ganz ernst zu nehmen ist, sondern dass ich meine Haltung überprüfen und mich selbst wieder regulieren kann. Das heißt also, dass man so aufbraust oder so overpaced, kann man ja auch sagen, das ist normal und wird eben je nach Reiz natürlich mehrfach am Tag ausgelöst. Und gesund ist es eben, wenn ich das anfangen kann zu beobachten, wie so eine kleine Drohne über mich drüber fliege, um dann eben wirklich auch für mich selber zu sagen, ha, nee, da passiert gerade was, das hat eigentlich mit der Realität und mit mir gar nichts zu tun. Ich bin jetzt gerade ganz streng mit mir oder mit meinen Mitarbeitenden oder ich sehe hier irgendwelche Dramen, die es gar nicht gibt. Dann wirklich ganz bewusst auszuatmen oder sich mal irgendwie aus dieser Situation rauszunehmen und eben sich wieder mit sich selbst zu connecten. Das ist mit dem Thema Haltung gemeint. Das ist jedem Menschen charakterunabhängig möglich. Das können Introvertierte, Extrovertierte, das können im Menschen und es können sogar schon kleine Kinder. Also im Grundschulalter lernen wir das eigentlich, unseren Zustand zu managen oder unsere Selbstführung, kann man sagen. Und ich finde, in den Qualifizierungen, die ich mache mit Menschen, dass es aber noch nicht irgendwie Common Sense ist, sondern dass es für einige noch wirklich auch so nach dem Motto, ach so, aha, ja, und also so leicht kann es sein, sich wieder im Alltag tatsächlich auch emotional zu beruhigen. Und ich halte das für einen wesentlichen Faktor fürs eigene Wohlbefinden, dass wir uns immer wieder runter regulieren können. Es ist aber auch ein bisschen was wir trainieren dürfen. Ne?
Trainieren. Das passt zu dem, ich habe neulich große Forschungsreihen, ich glaube in den USA vor allen Dingen, diese Good Enough-Idee. Also, dass man auch einfach mal sagt, es ist gut genug, was ich hier tue und das vor allen Dingen auf seine mehreren Rollen. Also, ich jetzt hier als junger Familienvater setze mich wahnsinnig unter Druck, das mit der Vierjährigen ganz gut hinzukriegen. Dann soll die Bude hier auch noch sauber sein, das Essen gesund. Und natürlich geht das nicht. Und am besten auch alles nachhaltig und am besten mit 0,1% CO2-Fußabdruck. So, also irgendwo hat es ja auch Grenzen, oder?
Absolut. Und genau dieses Ideologische fast schon, ne? Dieser Anspruch, es müsste alles in die Perfektion gehen, ist ja schon wieder ein technischer. Das ist ja schon wieder etwas, wo
Maschine.
Ingenieure irgendwie lange dran arbeiten, dass sie die perfekte Maschine entwickeln. Und wir Menschen sind gar nicht auf Perfektion angewiesen. Es ist eigentlich eher so, dass wenn wir uns als lebendiges Wesen, als organisches Wesen, Teil der Natur auch wirklich ernst nehmen, dass wir sehr, sehr flexibel auch sind und dass es oft um diese 80-20-Regel auch für uns selbst geht und die aber eben auch wirklich genau verbunden mit dem, wie ich ticke. Und das ist für uns so ein wichtiger Punkt am Institut. Wir nennen das Sensorship. Das ist im Grunde der Zugang zu sich selbst und wirklich einen wohlwollenden Umgang mit sich selbst zu entwickeln. Und dann kann ich nämlich auch sagen, boah, ist es jetzt wirklich gerade total wichtig, dass irgendwie alles perfekt ist oder würde es jetzt auch so in Ordnung sein, wenn ich mich ernst nehme? Und dann komme ich auch wieder in die Ruhe rein. Genau.
Ich habe auch in Phasen meiner Karriere auch als Führungskraft sehr viel solche Bücher gelesen und war dann mit mir selbst beschäftigt und habe so ein bisschen auch immer gesagt, das fehlt noch und da besser und so pseudo-selbstreflektierend. Ich glaube, das kann auch mal ganz wichtig sein, so das mit dem Reflektieren, aber ist es im Dialog manchmal besser als alleine?
Ich denke, wenn eben diese Selbstreflexion, so wie Sie es beschreiben, schon wieder mehr Stress auslöst als Ruhe ins System bringt, das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich denke, da macht es dann doch Sinn, vielleicht sich eher mal Unterstützung zu suchen. Also auch das hat was mit Censorship zu tun, zu gucken, hilft mir gerade meine Reflexion, um wirklich auch besser mit mir und meinen Mitarbeitenden umzugehen oder stört sie mich? Und ja, wenn sie mich stört, dann sollte ich lieber nach einer Alternative gucken.
Okay, gibt es eigentlich Unterschiede bei Männern und Frauen bei ihrer Arbeit oder sind die Themen und die oft doch dieselben?
Also meiner Meinung nach, dieses Superheldentum, was mir ja so auffällt, das ist tatsächlich bei Männern und Frauen gleich. Es macht sich nur manchmal an unterschiedlichen Facetten des Lebens bemerkbar. Da haben wir immer noch die Geschlechtsrollenstereotype eher vertreten, dass eben dann Frauen in der Regel die Ansprüche in ihren Familientätigkeiten noch einen Tacken mehr betonen und Männer diesen Leistungsaspekt und Ernährer der Familie und diese Gesamtverantwortung, dass das oft noch ein bisschen stereotyp verteilt ist. Aber auch hier nehme ich wunderbar wahr, dass sich das auch tatsächlich liberalisiert, freier wird und ich hoffe, es bleibt auch so.
Und dann anschließend das Thema Alter. Also in der Theorie könnte man ja annehmen, die Jungen brennen und dann kommt irgendwann so eine Phase, da ist es ein bisschen viel und ganz besonders anstrengend für die, die Kinder haben. Also hier Sandwich des ne? Rush Hour des Lebens, Sandwich und so weiter. Und die Alten sind ein bisschen ruhiger. Stimmt das so alles in der diese Klischees oder wie nehmen Sie das in Ihrer Beratungspraxis wahr?
Also ich habe Kontakt zu verschiedenen Generationen in meiner Arbeit und tatsächlich gibt es in allen Generationen schon Herausforderungen mit dem Thema Gesundheit. Natürlich, also rein altersmäßig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ü30, wenn ich dann Familie habe, oder Ü40, Ü50, dass ich dann eben auch eine Wahrscheinlichkeit noch eher habe, dass vielleicht auch Krankheiten dazukommen. Aber tatsächlich können sich auch junge Menschen schon unglaublich stressen, manchmal auch eben durch soziale Medien verstärkt über so Perfektionsansprüche tatsächlich. Und also wir haben im Self-Care-Bereich auch eine wunderbare Bewegung, die kann aber wiederum auch Druck auslösen, ähnlich wie das, was Sie eben sagten, so diese hohen Ansprüche dann, ich muss jeden Tag Yoga machen, ich muss jeden Tag Journaling machen, ich muss das und das. Und das kann wiederum auch tatsächlich also ich nenne das dann manchmal Self-Pampering, weil das dann in so eine Übertreibung auch wieder reingeht, weil an sich soll ja meiner Meinung nach gesunde Selbstfürsorge nur ein Begleitboot sein und nicht die Hauptaufgabe eines Lebens, sondern wirklich nur so eine, das soll die Tragfähigkeit eigentlich herstellen, damit wir unsere anderen Aufgaben auch mit Freude angehen können.
Stichwort Authentizität, habe ich ja lange jetzt für geübt. Also einige sagen, es ist anstrengender für die Selbstfürsorge, besser maximal authentisch zu sein. Manchmal aber auch ist das ja auch anstrengend und vielleicht doch ein bisschen mehr die Rollen spielen, die man dann so und das auch zugeben oder einfach sich selbst zugestehen. Was halten Sie von diesem Wort und diesem ganzen Gedanken darum?
Also grundsätzlich ist natürlich gegen Authentizität ganz oft nichts zu sagen, weil es heißt ja, Authentizität, ich gebe das von mir preis, was sozusagen auch wirklich in Stimmigkeit mit mir selbst ist. Aber gerade im beruflichen Kontext, finde ich, greift das manchmal mir ein bisschen zu kurz. Und da spreche ich dann lieber von Selbsttreue, die ich einen attraktiven Wert finde. Warum? Ich hatte eben so diese Stressmuster angesprochen. So, wenn man in so eine Stresshaltung verfällt und in so ein Schwarz-Weiß-Denken und alles irgendwie unglaublich dramatisch findet oder wie auch immer. Wenn ich jetzt in dieser Haltung zum Beispiel jemanden anderen anherrsche und meinen Mitarbeitenden Druck mache, dann bin ich subjektiv authentisch, weil dann gebe ich ja das raus, was ich in dem Moment denke und fühle. Es ist aber tatsächlich nicht unbedingt so, sage ich mal, der Rolle und auch meiner Aufgabe entsprechend günstig, weil ich ja dann manchmal Porzellan zerschlage, was ich irgendwie nur sehr mühselig, wenn überhaupt, wieder aufbauen kann. Und da finde ich dieses Konzept der Selbsttreue ansprechender, wo ich mir vielleicht auch über eine Bewusstheit einfach klar mache, welche Art der Führungskraft möchte ich auch sein und das auch für mich mal mit Werten unterlegen, die durchaus mit mir persönlich natürlich im Einklang stehen. Ich soll ja wirklich nah an mir selbst sein. Aber wenn ich das für mich klar habe, dann tatsächlich reagiere ich in einer Situation dann nicht immer so direkt aus dem Bauch heraus und rechtfertige mich auch mit, ja, ich bin halt so, sondern dann mache ich das Ganze mit einem Spin mehr Werteorientierung und das fühlt sich tatsächlich auch besser an. Also für mich selbst fühlt es sich besser an und ich habe eben dann auch den besseren Draht zu meinen Mitarbeitenden. Das macht also im beruflichen Kontext für mich viel mehr Sinn.
Vielleicht noch kurz zum Abschluss das Stichwort Gardening, das wir benutzen, auch als Abgrenzung zum Controlling. Fand ich sehr spannend, aber erklären Sie mal, was Sie damit meinen.
Ja, dieses Controlling, das ist ja die Welt der autoritären Führung, also Control oder Demand and Control heißt es ja so schön. Also ich gebe Aufgaben rein, baue möglichst viel Druck auf und kontrolliere dann, ob die Aufgaben auch richtig gemacht sind. Das passte in einer linearen, einfachen Welt mit einfachen Aufgaben und sehr vielen Menschen, die man da unter Druck setzen konnte, passte das gut und hat uns auch zu viel Wohlstand gebracht. Und aber heute sowohl die Wirtschaftswelt funktioniert in der Komplexität nicht mehr so. Wir haben tatsächlich auch weniger Menschen zur Verfügung. Wir haben komplexere Aufgaben und wir haben zum Glück auch uns kulturell tatsächlich eben wunderbar gewandelt in vielen, vielen Dingen. Und hier ist das, was ich Gardening nenne, der Impuls, den ich angemessener finde, wie ein Gärtner auf seine Mitarbeitenden zu schauen und natürlich eben auch zu schauen, so was braucht mein Team, um wirklich auch ins Blühen zu kommen. Das wissen wir jetzt auch aus vielen, vielen Forschungen, dass diese Entwicklung von Mitarbeitenden das Beste ist, was ich als Führungskraft tun kann. Dazu brauche ich aber einen bestimmten Blick eben auch. Und der entspricht eher dem eines Gärtners oder einer Gärtnerin, der sich anguckt, eben, wen habe ich überhaupt? Was für Pflänzlein sind denn da so in meinem Garten? Was habe ich für Rahmenbedingungen? Wen kann ich wie düngen? Was braucht jeder? Und kann natürlich auch entsprechende, jetzt in dem Fall, wenn ich mit Mitarbeitenden zu tun habe, Gespräche führen. Ich habe mir von Gärtnern sagen lassen, dass die auch mit ihren Pflanzen sprechen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich geht, aber im Rahmen der Teamführung kann ich das natürlich tun. Und dann habe ich eben ein lebendiges Biotop. Dann bin ich als Führungskraft eher Teil eines lebendigen Systems, bin nicht allein verantwortlich, kann dementsprechend auch darauf bauen, dass ich nicht alleine für alles gerade stehen muss, sondern dass es dann noch die anderen Pflänzlein gibt, die ich auch hege und pflege und vielleicht auch manchmal eben auch ein bisschen Unkraut zupfen muss. Und dann hoffe ich, dass das Gesamtsystem besser funktioniert. Das ist mit dem Bild gemeint.
Und alle Gärtner hoffen, sie haben den Giersch nicht im Garten. Das ist nun kein Unkraut und eine sehr hartnäckige Rasenpestilenz. Kara Pienka, vielen, vielen Dank für all die Infos und Ratschläge.
Ich danke Ihnen, Herr Giersch, dass ich zu Gast sein konnte.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.